Hey, einen wunderschönen guten Morgen. Mein Name ist David, falls ihr mich hier noch nie gesehen habt. Ich bin hier in der Gemeinde, darf ich arbeiten? Ich bin angestellt für den Lobpreis und für den Technikbereich. Ich bin knackige 23 Jahre alt und neben meiner Anstellung hier studiere ich Theologie. Und so kam es, dass der Christian mich gefragt hat, hey, wir haben eine Predigtserie im Sommer, Psalm 23, möchtest du eine Predigt davon übernehmen? Ich habe ja gesagt, offensichtlich, deswegen stehe ich jetzt hier und darf heute eine der Predigten übernehmen. Voll cool, ich freue mich drauf. Und genau, falls ihr weitere Fragen habt, fragt mich danach. Und wir haben bei dem Psalm 23 so ein bisschen eine Tradition angefangen bei der Predigtserie. Die will ich natürlich behalten und weitermachen. Und der Christian hat angefangen, am Anfang immer einmal diesen Psalm 23 zusammen als ganze Gemeinde zu lesen. Und das wollen wir jetzt einmal machen gleich. Und mir wäre es wichtig, ich lese immer den ersten Part, der so schön bündig links ist, und ihr immer so das Eingerückte. Aber wir nehmen uns kurz 2 Sekunden Zeit zu überlegen, was lesen wir gleich. Und dann sagt es mal euch selber auch, und dann will ich das auch hören. Ich finde Liturgie was richtig Schönes, aber so, das ist voll ein cooler Text, und ich würde voll gern hören, dass ihr so, wow, der Herr ist mein Hirte, nicht der Herr ist mein Hirte, sondern ein bisschen Kraft rein, okay? Weil ich finde es so stark, was da drin steht. Wir probieren es einfach mal und schauen mal. Okay, der Herr ist mein Hirte. Er weidet mich auf einer grünen Aue. Er erquicket meine Seele. Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, denn du bist bei mir. Du bereitest vor mir einen Tisch. Du salbest mein Haupt mit Öl. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang. Stark. Amen. So gut. Ich habe euch gehört. Richtig gut. Wir wollen zu Beginn einmal kurz noch ein bisschen allgemein über den Psalm 23 sprechen, weil vielleicht sitzt du hier heute Morgen und hast die ganze Predigtserie gar nichts mitgekriegt, was hier eigentlich passiert. Psalm 23, ein Psalm. Es geht um generell ein sogenanntes Bild. Es geht viel um Hirten und um Schafe. In der Bibel gibt es oft Psalmen, die in Bildern sprechen, und so ein Psalm hat dann immer eine Bildhälfte. Da geht es dann um den Hirten, um den Stab, um den Stecken, um die Schafe. Und dann gibt es immer eine Sachhälfte, Ebene, die wir uns nachher anschauen. Was will es denn heute zu mir sagen? Die Bibel will immer was zu dir persönlich sagen. Und auch der Hirte will irgendwas zu dir sagen. Und das wollen wir uns heute gemeinsam anschauen. Wir haben in den letzten Wochen schon viele Predigen gehört. Christian hat mit einem exegetischen Feuerwerk gestartet, mit was der Psalm 23 alles tut und macht. Und wir haben gehört über Versorgung, wir haben gehört über alles Mögliche, dass der Herr der Hirte ist. Und heute werden wir uns eine sehr spannende Stelle anschauen. Und ich lese dir einmal vor. Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab trösten mich. Ist der Vers 4. Und ich habe gedacht, okay, ich nehme euch mal mit rein, was ich denn mir am Beginn meiner Vorbereitung, was mir denn so für Fragen kam, weil ich weiß nicht, ob ihr direkt so die Bibelchecker seid und direkt so war, so okay, ich habe es verstanden. Bei mir kamen ein paar Fragen und ich nehme euch einfach mal mit rein, welche das waren. Die erste Frage war, warum wanderten die denn eigentlich? Also Kontext, es geht um eine Schafherde und ihren Hirten. Eine Schafherde damals waren jetzt nicht so 30 Schafe und ein Typ. War nicht so, das waren eher so halt ein paar tausend Schafe und ein Hirte. Und ich weiß nicht, ob ihr schon mal mit einer größeren Gruppe wandern wart, aber das ist echt, je größer die Gruppe, umso stressiger. Deswegen versucht man eigentlich nicht mit den Wandern zu gehen, wenn die Gruppe groß ist. Frage ich mich, okay, warum wanderten die denn eigentlich? Meine zweite Frage, die ich mir gestellt habe, generell musste ich ein paar Mal lesen, weil ich sehr schnell irgendwie über vieles drüber gelesen habe. Aber beim dritten, vierten Lesen mal kamen dann noch ein paar andere Fragen. Zum Beispiel, ich bin Schwabe, ich glaube, man hört's. Und dein Stecken und Stab. Jetzt erklär mir mal den Unterschied zwischen dem Stecken und dem Stab. Also Stecken, Marshmallow, Feuer, okay, Stecken. Stab ist ein dicker Stecken, keine Ahnung. Da war ich echt so ein bisschen, okay, spannend. Und dann will mich noch beides, je nachdem, was es ist, das will mich noch trösten. Also 2 so Holzstecken wollen mich irgendwie trösten. Ich bin ehrlich, ich war ein bisschen verwundert und war gespannt auf meine Einarbeitung, was denn da noch so kommt. Genau. Also viele Fragen, die sich irgendwie bei der ersten Lesung stellen. Ich weiß nicht, ob du noch andere Fragen hast heute Morgen, wenn du das so liest, oder ob es die gleichen sind oder ob es gar keine sind. Aber es ist spannend. Noch ein, zwei allgemeine Worte zu der Position von dem Vers. Ist ja der Vers 4 in dem ganzen Psalm. Und der Psalm, am Anfang geht es viel um, wir sind auf einer Weide, wir sind dort. Und es gibt, in der Theologie streiten sie sich ein bisschen, dass es da so verschiedene Bildkreise gibt, so wo dann halt einfach thematisch was anderes passiert. Und so oder so, welchem Theologen man glauben will, ob es 2 oder 3 sind, ist für uns heute Morgen nicht so relevant, ist der das Ende von dem ersten oder dem zweiten, je nachdem. Und danach passiert so ein Themenwechsel ein bisschen. Und der Thomas hat es vorher schon angerissen, so mit dem Tisch und dem Gastmahl. Und wir sind hier voll noch in dem, okay, wir sind jetzt auf dem Weg, wir sind wandern, wir sind mit unserer Herde unterwegs, Hirte und Herde so unterwegs, wir sind on Tour. Das passiert gerade so auf der Ebene. Und eine weitere Frage ist, die sind am Wandern, aber warum zum Geier mit einer großen Herde wandert man durch ein Tal? Weil das ist ja nochmal viel stressiger, da gibt es so Seitentäler und dann haut ihr da Schafe ab und dann geht hier noch was kaputt und da eins verloren und das ist auch spannend, aber wenn man sich ein bisschen den Kontext anschaut, damals, ich weiß nicht, ob ihr, wart ihr schon mal im Allgäu im Urlaub? Da gibt es immer so einen Almauftrieb und Abtrieb. Es ist recht ähnlich damals. Die haben, im Winter waren die auf ihren Weiden irgendwo im Flachen und haben da halt gegrast, gelebt. Und irgendwann, wenn es Sommer wurde, die Berge sind abgeschmolzen, dann sind sie auf Tour gegangen, auf Wanderung und sind auf die Bergwiesen. Weil dort ist Gras grüner, die Aussicht besser und dort gibt's halt gutes Futter. Und da wollten die halt hin. Und der geneigte Bergurlauber weiß, vor jedem Berg kommt meistens auch ein Tal und da musst du halt durch, wenn du auf den Berg möchtest. Und das ist oftmals der Grund, warum die halt dann erstmal durch ein Tal mussten mit ihrer ganzen Herde. Oder halt auch, wenn die von Berg zu Berg wollten. Ich weiß nicht, ich hatte mal ein ganz witziges Hike, wo ich ein paar Alpaufstiege vergessen habe und dann von Berg zu Berg ist ganz schön stressig, aber da kommt halt ein Tal dazwischen. Also, so viel mal zum allgemeinen Kontext. Und wir wollen uns jetzt den Vers so in 3 Teile ein bisschen einteilen und mal ein bisschen gucken, was meint er denn eigentlich, was fällt auf und was will das dann wirklich auch zu uns sagen. Und wir fangen einfach mal an mit der ja doch, vielleicht auch herausforderndsten Stelle von dem Ganzen. Ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück. Und ich habe so einen tollen Bullet Point drunter geschrieben, den erkläre ich euch mal noch schnell. Und zwar ist das die Übersetzung von Luther. Und der fängt schon mal an, und ob ich. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn man mal ein paar andere Übersetzungen daneben hält, dann steht da nicht und ob, sondern eigentlich immer auch wenn. Auch wenn das passiert, dann. Auch wenn, und Luther ist so ein bisschen, ja und ob, mal schauen. Und ich finde, da kommt voll raus, okay, bei Luther klingt so ein bisschen, ja, vielleicht wandere ich im finsteren Tal und dann fürchte ich kein Unglück. Aber die ganzen anderen Übersetzungen geben das alle nicht her. Da steht immer, auch wenn ich wandere, auch wenn, es wird passieren, aber auch dann. Und ich weiß nicht, ob ich das so ein bisschen rüberkriege, aber ich finde, das eine ist so ein, ah ja, vielleicht wandere ich im finsteren Tal. Und die anderen sind so, ja, es wird passieren, ja, es wird kommen, aber dann fürchte ich kein Unglück. Und das ist so ein bisschen, ja, ich weiß, wirkt so ein bisschen wie Deutschunterricht, aber das ist schon mal so die erste Auffälligkeit, wenn man da mal ein paar andere Übersetzungen daneben hängt. Und ich hatte heute Morgen schon ein spannendes Gespräch über das finstere Tal. Und ich weiß nicht, wie oft ihr in Gottesdiensten seid, wie christlich sozialisiert ihr seid, aber der Begriff Tal macht ganz, ganz viel auf bei Christen. Tal ist immer direkt, geistliches Tief, Probleme, Tal ist immer eigentlich schlecht und irgendwie leer und einfach irgendwie nicht so gut. Wenn wir jetzt mal gucken, was das denn für den Hirten damals war. Der Hirte musste da zum einen durchlaufen auf seiner Wanderung, zum anderen war das Tal auf den ersten Blick gar nicht mal so schlecht. Im Tal ist ein großer Fluss, da hat er Wasser für seine Tiere. Im Tal gibt's eigentlich dann wegen dem Wasser auch ganz grüne Wiesen, ist auch geschickt. Im Tal hat man Schatten. Klingt nicht so schlecht, aber wenn wir ehrlich sind, es war nicht nur positiv. Im Tal gibt es auch, also das Tal, von dem wir reden, ist jetzt nicht das, irgendwie weiß nicht, Walkersbacher Tal, sondern das ist halt so Orient, so Ägypten, die Ecke so. Und wenn ihr da ein Tal mal anschaut, dann ist es halt nicht Wiese und steil, sondern ist da so zerklüftete Felsen und irgendwie alles bisschen, ja, bedrohlich. Aber in diesen zerklüfteten Felsen, da können irgendwelche Tiere wohnen, die deine Schafe fressen wollen. Da kann mal ein Fels runterfallen, kann den Schaf mal irgendwie erschlagen. Also irgendwie ist das alles gar nicht so positiv. Und damals sind die dann auch viel durch solche ausgetrockneten Flüsse, so Wadis, durchgegangen. Und wenn man da durchläuft und es halt arg regnet, dann wird es auch wieder zu einem recht aktiven Fluss. Und das war dann auch einfach gefährlich, wenn man da durchgegangen ist, dass es einen auch mal wegschwemmen kann. Aber warum gehen sie durch? Warum wandert er durchs finstere Tal? Weil er auf den Berg will. Und er will auf den Berg und dann muss er halt eben mal durchs Tal. Und jetzt sind wir ganz, ganz viel in Berg, Tal, Hirte in der Ebene gewesen. Aber der Punkt möchte uns auch eine erste Sache mitgeben. Und wir wollen jetzt einmal auf die Sachebene gehen und gucken, was es für uns bedeutet. Und ich habe gerade schon gesagt, die meisten können schon mit Tal was irgendwas verbinden. Es ist schon irgendwie okay, irgendwie schlecht, negativ, weiß ich nicht. Irgendwas ist da schon da. Und ihr habt auch recht, also irgendwo wurde es ja auch geprägt und irgendwie kommt es ja auch irgendwo her. Ein Tal ist an und für sich, wenn wir es jetzt auf uns beziehen, auch hier voll ein Bild für, ja, was nicht so cool ist im Leben. Und jetzt steht da auch noch finsteres Tal, es ist nicht nur ein Tal und dann geht die Bildwelt nochmal ein bisschen weiter auf und dann macht es nochmal mehr, okay, es ist nicht nur ein Tal, es ist ein finsteres Tal. Es ist auf einmal noch bedrohlich oder macht Angst oder ist irgendwie, puh. Und jetzt ist die Frage, eine andere Übersetzung spricht auch vom Tal der Todesschatten, dann wird es dann nochmal breiter, wird es nochmal, okay, was will er mir sagen? Und jetzt ist die Frage, was ist das Tal, das finstere Tal, was ist der Todesschatten? Und die Bibel, die gibt uns manchmal glücklicherweise auch ein paar Hinweise in ein paar Versen drumherum, was er denn eigentlich so sagen möchte. Und der erste Hinweis ist nur eine kleine Preview auf nächste Woche. Thomas hat vorher schon gesagt, da ist von Feinden die Rede. Direkt danach kommt die Rede von Feinden. Ich glaube, das kann ein erstes Tal sein. Ich weiß nicht, wie aktiv ihr Feinde habt. Ich hoffe und weiß bisher von keinen. Vielleicht von Menschen, die mich nicht so gut abkönnen, aber ich habe jetzt keinen dedizierten Feind. aber ich glaube, das kann ganz schön herausfordernd sein, wenn ihr Menschen habt im Leben, mit denen ihr nicht so klarkommt. Und ihr wisst, okay, da kommt jetzt ein Tal, ich komme nicht um die Situation drumherum, ich werde mich mit ihm auseinandersetzen müssen und ich will aber, ja, Nächstenliebe, ja, und das fordert euch ganz schön heraus und auf einmal steht ihr hier und da ist die andere Person und hey, voll schön, dass du da bist und das ist für euch ein Moment, der, ja, vielleicht echt herausfordernd ist, vielleicht echt so, ja, ihr vielleicht auch mit euch selbst ein bisschen in Konflikt kommt, weil ihr eigentlich ja nett sein wollt, aber es irgendwie nicht hinkriegt. Die Bibel hat noch einen anderen Vers, den ich euch mitgebracht habe, Johannes 16, 33. In der Welt habt ihr Bedrängnis, aber seid guten Mutes, ich habe die Welt überwunden. Bedrängnis, andere Übersetzungen sprechen von Angst und irgendwie kriegen wir die Bildwelt wieder zusammen, finster, Angst, Bedrängnis, passt alles zusammen. Was sagt uns die Bibelstelle? Jesus sagt es hier zu seinen Jüngern, was? Es geht so ein bisschen schon auf den Kontext von Jesus wird die Welt verlassen, aber er wird wiederkommen und irgendwann mal Ewigkeit. Das ist so der Kontext von der Bibelstelle. Und da sagt er dann zu seinen Jüngern, ja, Leute, aber in der Welt habt ihr Bedrängnis, in der Welt habt ihr Angst, aber seid guten Mutes, ich habe die Welt überwunden. Und jetzt haben wir schon irgendwie, ja, einiges gehört. Aber was ist denn Bedrängnis? Wie kann man denn in Bedrängnis geraten? Ich glaube, in Bedrängnis kann man geraten gegenüber anderen, wenn man mal irgendwie nicht mehr weiß, wie man antworten soll, wie man mit denen umgehen soll. In Bedrängnis kannst du geraten dir gegenüber selbst. Wenn du irgendwie, hier ist dein Anspruch, wie du irgendwie Nächstenliebe leben willst, hier ist die Wirklichkeit, das ist ein ganz schöner Stretch und irgendwie bist du in Bedrängnis mit dir selbst. Was kann noch so ein Tal sein in deinem Leben? Und ich glaube, da gibt's noch leider recht offensichtliche Antworten. Ein Tal in deinem Leben kann sein Verlust, der kann sein materiell, der kann sein, du hast eine Person verloren, es kann sein, du hast eine richtig gute Freundschaft verloren aus irgendwelchen Gründen. Dein Tal kann Krankheit sein. Und das ist jetzt alles ein bisschen arg düster, ne? Aber ich glaube, wenn du heute hier sitzt und sagst, ja, hey, ich bin Christ, ich habe Jesus in meinem Leben, ich habe mich bekehrt, ich bin getauft, alles wird tutti frutti auf der Welt, ich habe nie wieder, alles wird super. Dann bin ich heute Morgen hier und sag, hey, richtig cool, dass du so einen starken Glauben hast und du bist mit dem Kopf schon ein bisschen in der Ewigkeit und da wird es so sein, aber hier auf der Welt, ja, da wird Sachen kommen, da wird Bedrängnis kommen, da wird ein Tal kommen. Und die Frage ist, ja gut, was machen wir da? Und ich meine, da steht ja schon mal, seid guten Mutes, ich habe die Welt überwunden. Das ist schon mal ein erster Hinweis. In dem Psalm selber steht gleich auch noch was anderes. Aber es gibt schon Hinweise und irgendwie treffen wir uns hier ja auch und ich habe vorher gesagt, hey, legt mal ein bisschen was rein in euer Vorlesen und irgendwie haben wir auch Grund zur Freude. Wir singen im Schnitt recht fröhliche Lieder, wir lachen auch, also so schlimm kann es eigentlich gar nicht sein. Aber warum ist die Frage? Und das wollen wir jetzt gleich mal anschauen. Ich will nur noch mal sagen, dass so ein Tal auch länger sein kann. So ein Tal kann auch mal länger sein als so ein kurzer Berganstieg und Anstieg. So ein Tal kann auch echt länger gehen und das ist mir voll bewusst. Und trotzdem wollen wir uns anschauen, dass es trotzdem Gründe zur Freude gibt, dass es trotzdem Gründe gibt für Hoffnung, für Mut. Und da wollen wir jetzt mal reinschauen. Warum haben wir guten Mutes? Warum? Und dann kommen wir mal einen Schritt weiter in dem Vers. Perspektive. Denn du bist bei mir. Das ist quasi der nächste Part in dem Vers. Okay, was passiert hier? Wenn man mal von oben drauf guckt, denn du bist bei mir. Wenn wir den Vers bisher lesen, dann ist immer die Rede von der Herr, der Hirte, er. Auf einmal ist da so du. Und ich bin bei weitem wirklich nicht gut in Deutsch, aber du ist auf einmal so eine Änderung von der Perspektive, ja. Auf einmal du. Wer ist der du? Der du ist in dem Fall schon noch der Hirte, ist demnach schon noch der Herr. Aber auf einmal wird's irgendwie persönlich. Und es sei euch gesagt, so in so damaliger Lyrik, da war alles, hatte immer alles einen Sinn. Manchmal liest man halt so drüber und vermisst dann ein bisschen was, aber es hat schon alles einen Sinn. Und auch dieser Wechsel von der Perspektive, der hat einen Sinn in dem Fall. Und ich finde es ganz spannend, wenn man nochmal guckt, was passiert denn so in dem Vers davor? Ich lese einfach nochmal vor. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führet mich zu frischem Wasser. Er erquicket meine Seele. Er führt mich auf rechte Straße um seines Namens willen. Das ist das davor. Und wir schwanken zwischen so ein bisschen Bildebene und Sach. Und ich nehme euch mal rein, wie ich mir das vorstelle, was da auf der Bildebene passiert ist, okay? Ich stelle mir das ein bisschen so vor, dass da, hier ist so ein Schaf, hier grüne Wiese. Hier ist ein anderes Schaf, schlechte Wiese. Okay, da ist ein Zaun dazwischen. Das eine Schaf hat hier seine Weide, das andere da. Und das ist das Schaf mit dem guten Hirten. Und das erzählt so zu dem anderen Schaf, so, weißt du, mein Hirte, boah, der kümmert sich so gut um mich, gell? Mein Gras ist grüner, mir wird nichts mangeln, hey, Essen ist da, Trinken ist da, der hat immer den richtigen Weg, der verirrt sich gar nicht mit mir und so. Mein Hirte ist krass, mein Hirte, mega. Und das andere Schaf sitzt so da oder steht, keine Ahnung, hört so zu und denkt sich, cool. Und dann passiert dieser Perspektivwechsel, dieses Du. Und wir haben auch davor gelesen, okay, auf einmal geht's auf eine Wanderung, irgendwie ins finstere Tal, es geht los und ich stelle mir so vor, weiß nicht, ob der Sommer anfängt und jetzt so, okay, Aufbruch, Abfahrt. Und dann ist das Schaf auf einmal so, läuft so neben seinem Hirten, okay, wandern. Auf einmal so, wow, finsteres Tal, schlecht. Ich habe gerade die ganze Zeit erzählt, wie gut mein Hirte ist, aber auf einmal finsteres Tal, wow. Und dann guckt es so, das läuft neben seinem Hirten und guckt so hoch, aber weißt du was? Ich fürchte kein Unglück, denn du bist bei mir, du der Hirte. Und so stelle ich mir das ein bisschen vor, was es auf der Bildebene sein kann. Und was heißt es du? Auf einmal spricht das Schaf mit seinem Hirten. Und das Schaf weiß ganz genau, was denn bei dem Hirten alles so läuft, was denn verheißen ist. Und warum weiß es das? Weil es seinen Hirten kennt. Und ich habe das selber schon mal so ein bisschen früher gehabt, ich war ein krass ängstliches Kind, irgendwie ist so laut und dunkel war immer schwierig und wir hatten bei den Rangern immer so im Dunkeln Schlitten fahren oder Fackelwanderungen und für jemanden, der dunkel nicht so cool findet, ist es, naja, und ich habe dann immer geguckt, dass ich bei meinen Leitern bin, weil die waren groß und erwachsen und die waren immer sehr für mich war das dann so, okay, da bin ich safe, da weiß ich, okay, der kümmert sich um mich, da komme ich wieder an. Und dann habe ich immer geguckt bei so Aktionen, dass ich immer bei irgendeinem Leiter bin und dann war ich so, der kleine David ist sicher. So habe ich das früher gemacht und ich glaube, so stelle ich mir das bei dem Schaf auch ein bisschen vor, ich sag's wie es ist. Also ich glaube, so ist es. Und was können wir jetzt dafür rausziehen? Ich meine, jetzt haben wir viel witzige Sachen über Schafe gehört, aber was heißt es für uns? Und ich glaube, wir haben festgestellt, das finstere Tal kann in unserem Leben ganz Verschiedenes sein. Und wir haben festgestellt, es wird kommen, ob du willst oder nicht. Es wird kommen, nicht ob, sondern wenn. Ne? Und ich glaube, es ist wichtig, dass du, wenn dieses Wenn kommt, wenn dieses finstere Tal kommt, dass du weißt, wer dein Hirte ist. Weil dann kannst du sagen, oh ja, ich fürchte kein Unglück, denn ich weiß, wer das ist, der bei mir ist. Ich weiß, was der tut. Ich weiß, was der bereithält. Ich weiß, dass mir nichts mangeln wird. Ich weiß, dass der mich auf einem gerechten Weg führen wird. Und spannend, irgendwie davor, wir haben letzte Woche von Christian gehört, er leitet dich auf einem gerechten Weg. Im Satz später sind wir in einem finsteren Tal. Merkt ihr was? Irgendwie kann dann auch der gerechte Weg vielleicht das Tal sein. Denkt den Gedanken mal zu Ende. Aber ich glaube wirklich, dass es nicht einfach verhießen ist, wenn du mit Gott unterwegs bist, alles wird Party. So in der Ewigkeit ja, aber ich glaube, es ist auch so, dass hier auf der Erde dieses Tal kommen wird und der Hirte ist trotzdem dabei, Gott ist trotzdem dabei, er ist immer noch auf dem richtigen Weg mit dir, aber das wird kommen. Und wir machen es jetzt ein bisschen interaktiv, okay? Also nicht interaktiv, ich versuche mich mal am Zeichnen. Okay, ich habe BK früh abgewählt, aber ich hoffe, man erkennt es trotzdem. Es sind zwei Berge. Berg 1, Berg 2, grüne Wiese, grüne Wiese. Was ist die Mission von den Schafen? Sommer, wir wollen von einer Wiese zur anderen. Das ist der Weg, roter Wanderweg, dem folgt ihr. Dann kommt ihr irgendwann mal in das Tal. Wow, ihr seid im finsteren Tal. Und ich glaube, genau so ist es in unserem Leben. Wir sind mit Gott unterwegs, wir haben uns bekehrt, wir kennen Jesus, wir haben Gott in unserem Leben, grüne Wiese. Okay, Leben geht weiter, wir sind mit Gott unterwegs. Wow, finsteres Tal. Und ich glaube, jetzt ist so, so entscheidend, wie wir reagieren. Weil ich glaube, oft passiert es dann irgendwie, ja, finsteres Tal, Gott, was soll das eigentlich? Irgendwie haben wir es anders besprochen. Und was passiert? Wir wenden uns weg von unserem Hirten. Was passiert dann? Wir biegen ab. Das ist, falls ihr es nicht erkannt habt, eine Draufsicht. Wenn ihr abbiegt, 90 Grad, wo lauft ihr lang? Im Tal. Was passiert im Tal? Das haben wir vorher gehört. Da sind Feinde, da kann ich mal so ein Fels erschlagen. Und im Tal, da wird es euch nicht gut gehen. Im Tal, da werden Anfeindungen kommen. Und wenn du dich von deinem Hirten wegdrehst im Tal, dann läufst du halt das Tal lang und nicht wieder auf den Berg hoch, wo es wieder gut wird. Und ich glaube, in den Situationen ist so wichtig, dass wir, auch wenn diese Sachen kommen, dass wir die Perspektive haben, boah, du bist bei mir und ich bleib bei dir. Steht da nicht, aber ich glaube, das ist in dem Moment der entscheidende Faktor. Sonst biegst du ab und läufst das Tal entlang und ich will gar nicht sagen, dass du darfst Vorwürfe haben. Du darfst so ein richtig nerviges Schaf sein für deinen Hirten. Du darfst ihm alles vorwerfen und sagen, boah, hey, Tal, Berg hoch, weiß ich nicht, alles nervig und wir haben es eigentlich anders besprochen und irgendwie alles doof und hier ist es gar keine Wiese und hier ist alles doof. Du kannst es machen und Gott hält es aus. Aber wenn du an den Punkt kommst, dass deine Vorwürfe größer werden als dein Vertrauen in deinen Hirten, dann biegst du ab und dann läufst du im Tal weiter. Und dann hast du nicht mehr den Hirten, dann redest du vor dich hin und sagst, boah, alles doof, alles doof, alles doof. Und dein Hirte ist gar nicht mehr bei dir. Und du, wo gehst du hin? Ich glaube, am Ende kommst du wo raus, wo du gar nicht hin wolltest. Und auf dem Bild sieht es so schön aus, dass hier dann direkt wieder die grüne Wiese kommt, alles so nur kurz rund, kurz wieder hoch. Und hey Leute, ich weiß, es gibt Situationen, die sind nicht kurz. Und ich weiß, dass diese zweite grüne Wiese nicht unbedingt hier auf Erden passieren muss. Ich weiß, dass es Krankheit gibt, dass Leute an Krankheit sterben und dieses Tal hier auf Erden nie verlassen. Aber der letzte Halt ist Ewigkeit und der letzte Halt ist diese grüne Wiese. Und wenn du bei deinem Hirten bleibst, wirst du da auch ankommen, weil er wird dir den Weg leiten, wenn du weißt, du bist bei mir, wenn du weißt, hey, ich bin mit meinem Hirten. Wir kommen zum dritten Punkt. Und ich habe es vorher schon ein bisschen angeteased. Ich habe gar keine Ahnung gehabt, gell? Also Stecken und Stab ist der nächste Punkt. Dein Stecken und Stab trösten mich. Okay, Stecken und Stab. Ich habe mich ein bisschen reingelesen in die Thematik. Stecken und Stab war die Grundausrüstung jedes Hirten damals. Er hat einen Stecken und er hat einen Stab. Das sind zwei unterschiedliche Dinge. Aber wie soll ich es jetzt trösten? Ich versuche es mal ein bisschen zu veranschaulichen. Wir fangen an mit Stecken. Das ist ein Stecken. Okay, also, so halbwegs zumindest. Also, ich habe keine Hirtenausrüstung daheim, aber das ist damals ein Stecken gewesen. Stecken war im tatsächlichen Kontext, ein bisschen kürzer vermutlich, der war hier perfekt oben so in deine Handkuhle angepasst. Jeder hatte seinen persönlichen Stecken. Es war nicht so ein Baumarktartikel, sondern es war wirklich so, du suchst dir den, du schnitzt dir den und dann ist es deine Ausrüstung. Das hast du immer bei dir. Okay, für was haben die den genommen? Baseballschläger wirkt jetzt ein bisschen böse, aber die offensichtliche Antwort ist, naja, sie haben es schon auch so genutzt gegen irgendwelche Angreifer. Die haben ihre Herde verteidigt gegen Löwen, gegen Bären. Jetzt nicht unbedingt nur als Prügel, sondern die waren auch richtig gut da drin, das Ding zu werfen. Das zeige ich jetzt nicht, weil sonst ist es gefährlich in erster Reihe. Aber die konnten es richtig gut werfen und richtig gezielt werfen. Das haben die geübt so als Kinder. Und da haben sie es genutzt für. Für was haben die es noch genutzt? Gegen Angreifer, aber auch noch von anderen Schutz für die Schafe. Und zwar, wenn so ein Schaf, wir haben ja viel gehört, wie dumm Schafe sind, manchmal biegt es halt ab, was nicht soll, keine Ahnung, geht ins falsche Tal, dann hat er es geworfen, so, kommt zurück, du musst eigentlich rechts rum. Oder wenn es war so, wow, guck mal, eine leckere Pflanze, die eigentlich voll giftig ist. Und der Hirte, die davor nicht weggemacht hat auf der Weide, dann hat er auch vor dem Moment, bevor das frisst, geworfen. Und dann war das Schaf so, wow, okay, ich gehe in Deckung und fress vielleicht nicht die Pflanze, die mich umbringt. Und er hat es auch genutzt für Pflege. Und zwar, so ein Schaf ist richtig wollig. Und wenn man gucken will, wie es dem Schaf drunter geht unter seiner Wolle, dann muss man das irgendwie wegkriegen. Und dann hat er den Knüppel genommen, ich weiß nicht, ob man das so macht, auseinandergezogen, geguckt, okay, sieht gut aus, wird zugemacht. Dafür hat er das benutzt. Und er hat es auch zum Zählen genommen. Wenn die irgendwo durch so ein Gatter sind, dann musste jedes Schaf unter diesem Stock durch und er hat gezählt, 1, 2, 3, sind alle da. Hat er auch benutzt dafür. Also, man könnte schon ein bisschen sagen, Multitool des modernen Hirten, zumindest damals. Jetzt ist die Frage, was könnte das für uns denn eigentlich so bedeuten? Ne? Weil jetzt sind wir viel auf der Bildebene unterwegs und wissen, was so ein Hirte mit so einem Ding anstellen kann. Aber irgendwie spricht es ja zu uns, dein Stecken, der tröstet mich. So ein Baseballschläger, der mich tröstet, spannendes Bild. Aber was könnte das denn sein? Und wenn wir jetzt mal kurz ein bisschen so zusammenrätseln, was könnte was sein in meinem Leben, was mich davon hindert, dass ich wegrenne vor meinem Hirten, vor meinem Gott? Was könnte mich daran hindern, dass ich mich vielleicht falschen Sachen hingebe, was Giftiges fresst, mich wo rein investiere, was mir gar nicht gut tut, was ich vielleicht noch gar nicht weiß, aber was könnte mich daran hindern? Woran könnte ich denn schauen, ob es mir unter meiner Wolle gut geht? Was könnte da ein Anhaltspunkt sein? Ob mein Herz noch in Ordnung ist, ob es mir da gut geht? Und das ist alles nur ein Teil von diesem Stecken. Aber hey, habe ich schon mal drüber nachgedacht, was ist das Multitool des modernen Christen? Die Bibel. Okay, ich weiß nicht, ob ihr den Schritt jetzt mitgemacht habt. Ich versuche es nochmal ein bisschen. Die Bibel, wenn du in so einem Tal bist und in dem Tal kommen Sachen, in deiner Situationen kommen, in deiner Krankheit kommen irgendwelche Sachen, irgendwelche, du bist nicht wert, sonst was, dann kannst du die Bibel aufschlagen und es gibt dir die Antwort, zeigt dir, was denn eigentlich, ja, es schützt dich vor irgendwelchen Vorwürfen, die du dir selber machst. Und ich glaube, das ist der erste Punkt, was wir mitnehmen können, der Stecken. Behaltet mal, das ist die Bibel. Und dann kommen wir zum zweiten Bild, der Stab. Und ich finde es immer gut, wenn alles ein bisschen anschaulich ist. Deswegen habe ich mal meinen privaten Hirtenstab mitgebracht. Das Teil heißt schon an und für sich Hirtenstab. Das heißt nicht nur Stab, es heißt Hirtenstab. Das ist einigermaßen originalgetreu. Wichtig ist hier oben die Biegung. Und dann gab es verschiedene Ausführungen unten noch mit so einer Hake zum Sachen ausstechen und sonst was. Gab es ganz viel. Für was hat der Hirte das damals genutzt? Der Hirte hat es genommen und Schafe kriegen Kinder. Und dann ist das Kind halt irgendwie, liegt da irgendwo auf der Wiese und vielleicht nicht bei seiner Mutter. Und dann hat er es genommen. Okay, jetzt wird es spannend. Nimmt es, hakt es hier mit dem Ding sanft ein, stellt es auf die Beine neben seine Mutter. Warum nimmt er das nicht einfach, das süße kleine Lämmchen, kuschelt es eine Runde und stellt es dann daneben? Dann riecht es nach dem Hirten und dann sagt die Mutter so, ist vielleicht doch nicht mein Kind. Deswegen konnte er das nicht einfach machen. Deswegen hat er sich geholfen mit dem Stab. Zweite Verwendungsweise, so ein Schaf ist wollig, haben wir gehört. Schaf rennt vielleicht mal durch Dorn. Schaf hängt fest in Dorn. Perfekter Widerhaken. Ich kann nach und nach die Dorn ein bisschen wegmachen, bis das Schaf wieder frei ist. Schaf ist frei, kann wieder los. Auch eine Verwendung. Und noch zwei Punkte. Mit dem Stock kann man so, wie es bei so einem Flughafen, so die Flugzeuge so, kann man so zeigen, hey, das ist die Richtung. Und tatsächlich so Herden hören da drauf, was dieser Stab macht. Christian hat mir erst erzählt, dass er im Urlaub irgendwelche Kuhherden gesehen hat, wo der Typ, der Hirte danach nur so gemacht hat und alle Kühe so, wow. Und das funktioniert. Wenn die ihren Hirten kennen und wissen, was er damit sagen will, dann zeigt dir das Teil den Weg. Und der Weg ist gerecht, der Weg ist gut. Und ein letzter Punkt ist, den fand ich besonders spannend, weil er mir echt nicht eingeleuchtet ist. Manchmal, so ist ja auch anstrengend, viel zu laufen, stecken die in die Boden. Und dann verbringen die so ein Schaf, weiß ich nicht, ob ihr, wie viel Kontakt ihr mit Schafen habt in eurer Freizeit, aber sie sind so ein Schaf, rafft, dass es dem nichts Böses willst, kommt es irgendwann und drückt dich so weg, so und nervt dich so ein bisschen. Und eigentlich sucht das Schaf halt irgendwie ein bisschen so Zuneigung, Liebe, Kontakt. Und damals haben die das gemacht, wenn da so ein Schaf gechillt hat und das sein Lieblingsschaf war oder was auch immer, hat er den Stab daneben in die Erde gesteckt und so ein bisschen dagegen gedrückt. Und das war dann so, heute wird man auf Neudeutsch sagen, Quality Time mit seinem Schaf. Und die haben das verbracht und haben einfach ja Kontakt gepflegt, haben Beziehungen gebaut, weil das Schaf sollte seinen Hirten kennen. Also auch hier könnte man sagen, Multitool des modernen Hirten. Aber was will uns das auf der Ebene an uns denn eigentlich sagen? Und wir machen wieder so ein kleines Rätsel draus. Wer kann uns, wenn wir irgendwo in Dornen hängen, wieder rausmachen, wieder aufrichten? Wer kann uns diese Dornen auch aus dem Herzen rausziehen, wenn, oder aus der Wolle, wenn es uns mal nicht gut geht? Wer kann uns in schwierigen Situationen den Weg weisen? Wer hat den gerechten Weg und wer kann uns den weisen im Alltag, wenn du in einer schwierigen Situation bist und betest? Wer kann dir sagen, hey, vielleicht ist das die Richtung? Und wer kann mit uns, wenn wir uns darauf einlassen, wenn wir im Lobpreis stehen, mit wem können wir da Gemeinschaft haben, wenn wir bereit sind dafür? Und die zweite Antwort ist der Heilige Geist. Und ich habe euch da auch eine Bibelstelle mitgebracht. Der Beistand aber, der Heilige Geist, den der Vater in meinem Namen senden wird, der wird euch alles lehren, euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Situation zu dem Bibelvers, auch Jesus spricht es zu seinen Jüngern. Ähnlicher Kontext, es geht darum, dass Jesus nicht mehr da ist. Wer ist dann da? Der Heilige Geist. Und mir geht es gar nicht so viel um Lehren und alles Erinnern, sondern mir geht es um den Beistand. Wer kann dir beistehen in solchen Situationen? Wer kann dieser Hirtenstab sein? Es ist der Heilige Geist. Und wenn wir uns jetzt nochmal ein bisschen rauszoomen, wir haben jetzt verstanden, was Stab und Stecken sein können. Jetzt macht es Sinn, wer uns hier trösten will. Jetzt macht es Sinn, okay, wir sind in unserem finsteren Tal und ich weiß schon, der Hirte ist bei mir und ich weiß, der ist ausgerüstet und hat was dabei. Und ich weiß, okay, die Bibel und der Heilige Geist und der Hirte. Hey, was eine Crew. Da würde ich auch getrost in jedes finstere Tal gehen, weil ich weiß, da ist einer, der mich tröstet. Weil ich weiß, okay, da ist einer, der sich um mich kümmert. Und ich meine, er ist der Tröster. Und die Frage ist, ob wir das halt verstehen, weil wir unseren Hirten kennen, oder ob wir das zum ersten Mal hören. Weil irgendwie Gott ist gar nicht so greifbar und der Heilige Geist auch manchmal nicht. Und vielleicht hörst du es zum ersten Mal, aber hey, Gott ist der Tröster, auch in wirklich schwierigen Situationen. Wenn du dich danach ausstreckst und sagst, hey, ich brauche da was, dann kann dieses Team, dein Hirte, die Bibel und der Heilige Geist, die können dir Trost schenken in solchen Situationen. Und wenn wir jetzt nochmal ein bisschen zusammenfassen, was der Vers uns sagt, sind im Endeffekt drei Punkte. Wir haben einmal das finstere Tal. Das ist klar, dass es kommt. Es ist nur die Frage, ob du es schon verstanden hast, aber das kommt. Das zweite ist die Perspektive. Okay, mit wem bin ich da? Du bist bei mir. Wer ist der Du? Der Hirte. Der Herr. Okay, er ist bei mir. Und er hat was dabei, Stecken und Stab, und das tröstet mich. Bibel, Heiliger Geist, das tröstet mich. Ich weiß, okay, die Situationen kommen, und hey, es ist nicht verheißen, dass die Situationen toll werden. Aber es ist verheißen, dass einer dabei ist, der mir Trost schenkt. Und ich glaube, das ist halt der Schlüssel dazu. Ich glaube, wir werden hier auf der Erde viele doofe Sachen erleben, und ich glaube, es werden viele Sachen kommen, die wir nicht verstehen, wo wir nicht verstehen, warum ist es so. Und in dem Moment ist wichtig, dass du nicht verstehen willst, warum es so ist, sondern wie du weißt, wie du daran nicht kaputt gehst. Und wenn du weißt, du hast jemanden dabei, der mich tröstet, wenn du weißt, okay, ich kann da durchgehen, irgendwann wird es wieder, das Ding ist schon weg, aber irgendwann geht es wieder hoch. Irgendwann, spätestens, wenn ich hier nicht mehr auf der Erde bin, dann geht es wieder hoch. Und ich gehe da durch, weil ich habe meinen Hirten an meiner Seite, und mit dem an meiner Seite, was soll passieren? Und ich glaube, es gibt ein paar Fragen, die wir uns heute stellen dürfen. Und wir werden jetzt gleich in Lobpreis gehen. Und das ist ein zutiefst persönliches Thema. Das müsst ihr mit euch selber ausmachen und mir nicht erzählen. Aber ich habe ein paar Fragen. Und ich darf euch schon mal einladen, mit mir aufzustehen. Wir werden jetzt in Lobpreis zu gehen. Und schließt mal eure Augen. Und ich stelle euch ein paar Fragen. Und wenn du eine Frage davon dich wirklich trifft, weil sie vielleicht an dich gestellt ist oder weil es irgendwie auf deine Situation passt, dann überleg doch mal, darauf zu reagieren. Dann überleg doch mal, den zu suchen, der tröstet. Und eine Situation kann sein, hey, du gehst durch so ein finsteres Tal, vielleicht echt schon lang. Vielleicht ist es echt schon irgendwie doof und du warst ganz lange dieses Schaf, das sagt, boah, Papa, nee, alles doof. Und du hast lange Vorwürfe gehabt und es ist nichts passiert. Du bist immer noch in diesem Tal. Und irgendwann mal kam der Punkt, wo du ganz unten in diesem Tal abgebogen bist und weggelaufen bist von deinem Hirten. Vielleicht bist du das. Und das Coole ist, der Hirte, auch wenn er dich mal verloren hat, der freut sich, wenn er dich wiederfindet. Der freut sich, wenn du wieder da bist. Und wenn du das bist, dann geh ins Gebet, dann sag, hey, okay, irgendwie will ich doch noch zu meinem Hirten, sonst wärst du heute Morgen vermutlich nicht hier. Aber dann mach ernst und sag Gott, hey, ich will neu zu dir. Vielleicht bist du ja voll cool gar nicht in so einem Tal und alles ist richtig gut. Hammer. Aber wir haben auch vorher gehört, das Tal wird irgendwann kommen und vielleicht ist dann für dich auch mal dran, diese Zeit mit deinem Hirten zu verbringen, dich mal an diesen Stab anzulehnen und mal zu gucken, wer ist denn eigentlich das, was ist über ihn verheißen und wer ist mit mir da unterwegs? Und habe ich auch irgendwie Punkte in meinem Leben, wo ich Zeiten habe mit dem Heiligen Geist, wo ich Zeiten habe, wo ich Bibel lese, wo ich einfach mich vorbereiten kann auf das, was da kommt. Weil wenn du unvorbereitet reingehst, wird's halt schwieriger. Und dann nutzt doch jetzt die Zeit, wo alles cool ist, wo alles toll ist, um dir da schon Sachen anzugewöhnen, die im Leben, wenn Herausforderungen kommen, dir besser durchs Leben helfen. Und jetzt sagst du, du bist in dem Tal schon ganz lang, und du bist immer noch bei deinem Hirten und alles ist, eure Beziehung ist top. Aber es passiert nichts. Und es macht dich wirklich fertig. Und irgendwie ist das alles nichts. Und du merkst langsam, wie es anfängt, dass deine Vorwürfe größer werden als das, was da eigentlich verheißen ist. Und dann habe ich noch einen letzten Punkt. Und zwar, so ein Schaf lebt in so einer Herde. Wir als Christen leben in Gottes Familie, wir sind Geschwister, ja. Wir haben Leute um uns herum, wir haben hier eine Gemeinde, die sich gegenseitig umeinander sorgt und die auch füreinander betet. Und ich glaube, es ist Kraft im Gebet und ich glaube, wenn wir wirklich suchen im Gebet, dann werden wir Antworten hören. Und vielleicht ist es auch dran, wir haben gleich wieder ein Gebetsteam im Foyer. Und vielleicht ist es dran, mit deiner Situation mal wirklich mit jemandem zu beten. Und das ist oft eine Überwindung, weil irgendwie packt man dann aus, wie sein Tal so aussieht. Aber vielleicht ist es dran, dass es mal mit jemand anders zusammen gebetet wird, weil es tut so gut und es kann auch Trost schenken, wenn da jemand dabei ist. Und wenn dich gar nichts davon angesprochen hat und du denkst, viele Punkte, aber keiner, wo ich bin, dann geh einfach ins Gebet. Hör mal, was dein Hirte denn so spricht. Und wo er Punkte highlighten möchte in deinem Leben. Und ich möchte noch zum Abschluss beten und dann werden wir in Lobpreis gehen und ja, lasst euch berühren und lasst euch ansprechen von eurem Herrn und von eurem Hirten und es wird Trost geben in eurem Leben. Und Papa, ich danke dir, dass du immer dabei bist, dass du dabei bist, wo wir sind, dass wir Teil deiner Herde sein dürfen. Und Papa, wir wollen dich kennen, wir wollen unseren Hirten kennen, wir wollen bei ihm sein und wir wollen wissen, was es für uns heißt, wenn er bei uns ist, Papa. Und es fällt manchmal so schwer, hilf uns da. Und wir wollen in Situationen, die echt nicht gut sind, wir wollen deinen Trost annehmen und trotzdem, ja, es ist so, im Prinzip scheint es so einfach und trotzdem fällt es so schwer, Papa. Und ich möchte dich bitten, dass du ja, uns Trost schenkst und wir das annehmen können in den Situationen, dass wir das wirklich, dass es Frieden gibt in unseren Herzen. Hilf uns da dabei, wo wir nicht anders können, Papa. Und ich danke dir, dass wir wissen dürfen, dass spätestens in der Ewigkeit alles gut wird, dass wir spätestens dort wissen, wir, da wird es nichts geben, was finster ist. Da wird es kein Tal geben, sondern da ist pure Freude, da ist Gemeinschaft mit dir. Und ich danke dir dafür, dass wir es wissen dürfen. Und danke, dass du es gut meinst mit uns. Und wir wollen uns jetzt eine Zeit nehmen, wo wir uns dir hingeben, wo wir uns dir ganz hingeben und sagen, hey, mach du, sprich du bei uns an, Papa. Und ich danke dir, dass du es tun wirst, wenn wir uns danach ausstrecken.